a whole 6 months, we for 1 year, we didn't respond. And I am here, we didn't just this 3 months, so maybe ask yourself, I started 3 years ago.
Morgen. Ich freue mich, heute Morgen hier zu sein. Ich hatte zu Hause noch kurz überlegt, ob ich viel über mich erzählen soll, und war positiv überrascht, heute Morgen, als ich hier ankam, festzustellen, dass alle mich mal bei meinem Namen schon rufen. So, hi, ich dachte mir so, ich habe mich nicht vorgestellt, wie geht's? Aber ich freue mich, dass ich letzte Woche schon hier predigen durfte, ohne da zu sein. Gott tut Wunder. Und trotzdem möchte ich ein paar Worte über mich einfach weitergeben. Also mein Name ist Gillian Kamga, ich komme ursprünglich aus Kamerun und lebe in Deutschland schon seit 16 Jahren. Bin, wie viele, glaube ich, hoffe ich, denke ich, Kameruner hier nach Deutschland gekommen zum Studieren. Und das habe ich auch getan. Und ich lebe jetzt seit 5 oder 6 Jahren in Hannover. Hier habe ich auch meine Frau, die ganz hinten steht oder sitzt mit dem Baby, der gerade trinkt seine Milch. Ich habe meine Freundin Elim Hannover kennengelernt. Und da darf ich auch das Evangelisationsteam leiten. Und ja, ich bin ein Mensch, der dafür brennt, dass Menschen zu Gott finden. Und auch dafür brennt, dass die Gemeinde zugerüstet wird, um von Gott zu erzählen. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir Christen noch viel mehr als vorher von Jesus erzählen sollen. Wir brauchen uns nicht verstecken. Wir können voller Begeisterung diese Freude, die wir hier in der Kirche haben, nach außen bringen. Die ganze Welt soll hören, wie gut Gott ist und dass es einen Retter gibt. Amen.
Amen.
Ja, und das ist das, woran ich arbeite mit meiner Frau und meinem Team, dass die Gemeinde zugerüstet wird, dass die Gemeinde inspiriert wird, dass jeder weiß, dass an dem Ort, wo er lebt, wo er ist, dass er oder sie ein Zeuge ist für Jesus Christus. Nicht jeder Christ ist ein Evangelist, aber jeder Christ ist ein Zeuge. Jeder Christ darf davon erzählen, was Gott ist, was Gott für ihn oder für sie getan hat. Und das ist meine Berufung. Und ich freue mich heute, wie gesagt, hier zu predigen. Das ist mein erstes Mal hier in der Stadt, in dieser Stadt zu sein. Die Fahrt war super. Ich habe gebetet für diesen Tag. Und Gott hat mir ein gutes Wort auf das Herz gelegt für uns heute Morgen. Und mein Gebet ist, dass es dich ermutigt, es dich segnet. Deswegen, ich bitte dich, Herr Gott, öffne unsere Herzen und lass uns das empfangen, was du heute für uns vorbereitet hast. Darum bitte ich dich in Jesu Namen, bitte sprich durch mich, lege bitte deine Worte, nicht meine Gedanken, nicht meine Wünsche, sondern das, was du für mich und für deine Kirche heute hast. Bitte Gott, sprich es aus, Gott. Und ich darf heute ein Werkzeug sein in deinen Händen, Gott, um ein Segen zu sein für deine Kirche, für meine Geschwister. Heiliger Geist, das ist deine Bühne hier, das ist deine Kirche, das ist deine Familie hier. Tu, was auch immer du willst. Wir sagen Ja und Amen dazu in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Amen. So, mein Thema lautet: Vertraue Gott, denn sein Plan für dich gilt noch. Vertraue Gott, denn sein Plan für dich gilt noch. Ich möchte dich heute ermutigen, dem Heiligen Geist dein Herz zu öffnen. Ihm einfach kurz innerlich zu sagen: Gott, du hast ein Wort für mich heute. Bitte öffne mein Herz oder hilf mir, mein Herz zu öffnen, das zu empfangen. Und ich habe auch erfahren und ich stelle fest, ihr seid eine sehr Multikulti-Kirche. Ich liebe Multikulti. Und deswegen müsst ihr wissen, dass diese Predigt auch herunterladbar ist. Also man kann sie herunterladen über den QR-Code. Für Leute, die Englisch oder Russisch sprechen, da der Skript ist, kann heruntergeladen werden. Und so könnt ihr mir auch besser folgen. Genau. Viele Grüße von Albert, mit dem ich heute Morgen noch geschrieben habe. Er grüßt euch und wäre auch gerne hier. Aber er hat in Hannover andere Verantwortungen. Genau. Heute geht es um Vertrauen. Gott zu vertrauen. Und das ist oft einfacher zu sagen, als zu leben, Gott zu vertrauen. Es ist einfacher zu singen, oh, ich vertraue Gott, ich vertraue dir, Gott. Und manchmal gibt es Situationen, wo man wirklich herausgefordert ist in seinem Glauben. Und ich glaube, dass diese Botschaft für bestimmte Menschen ist, die gerade damit kämpfen, Gott zu vertrauen, die gerade Zweifel haben, die gerade sich fragen, wird es noch? Wie sieht es aus? Wo ist der Ausweg? Was ist der Plan? Und ich glaube, es sind Menschen auch, die diese Botschaft heute brauchen, die vielleicht kurz davor sind, aufzugeben oder zu sagen, ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr, ich schaffe es nicht mehr. Und vielleicht Menschen, die kurz davor sind, das Wunder zu erleben, worauf sie schon lange warten und wo noch ein kleines Stück Glaube noch erforderlich ist. Und diese Botschaft ist für dich heute. Ich glaube und ich hoffe, dass der Geist Gottes heute zu dir spricht. Und ich möchte dich sofort in eine spannende Geschichte mit hineinnehmen, die mich bewegt hat, die mich begeistert hat. Und das ist in Matthäus Kapitel 11, Vers 1 bis 11. Matthäus 11, Vers 1 bis 11. Ich lese mal vor. Nachdem Jesus seinen 12 Jüngern diese Anweisungen gegeben hatte, zog er weiter, um die Menschen in den Städten des Landes zu lehren und ihnen die rettende Botschaft zu verkünden. Johannes der Täufer saß zu der Zeit im Gefängnis und erfuhr dort von den Taten, die Jesus Christus vollbrachte. Er schickte seine Jünger zu Jesus und ließ ihn fragen, bist du wirklich der Retter, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete ihnen, geht zu Johannes zurück und erzählt ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig und den Armen wird die rettende Botschaft verkündet. Und sagt ihm, glücklich schätzen kann sich jeder, der nicht an mir Anstoß nimmt. Als die Männer wieder gegangen waren, wandte sich Jesus an die Menschen, die sich um ihn herum versammelt hatten. Da fing er an, über Johannes zu reden. Was habt ihr von ihm erwartet, als ihr in die Wüste hinausgegangen seid? Fragte er. Wolltet ihr ein Schilfrohr sehen, das bei jedem Windhauch hin und her schwankt? Oder wolltet ihr einen Mann in vornehmer Kleidung sehen? Dann hättet ihr in die Königspaläste gehen müssen. Dort leben solche Menschen. Oder wolltet ihr einem Propheten begegnen? Ja, Johannes ist ein Prophet. Und mehr als das, er ist der Mann, von dem es in der Heiligen Schrift heißt, ich sende dir meinen Boten voraus, der dein Kommen ankündigt und dir den Weg bereitet. Ich versichere euch, von allen Menschen, die je geboren wurden, ist keiner bedeutender als Johannes, der Täufer. Trotzdem ist selbst der Geringste in Gottes himmlischem Reich größer als er. Amen. Wow. Wir fangen an mit der Frage, wer war Johannes der Täufer? Und die Bibel beschreibt ihn ganz, ganz, ganz gut. Das war ein Wunderkind. Es war ein Wunderkind. Denn seine Eltern Elisabeth und Zacharias hatten lange kein Kind. Sie hatten sich ein Kind gewünscht. Sie hatten dafür gebetet und dafür vieles getan. Gott, wir wollen ein Kind bekommen. Sie haben lange drauf gewartet und auf einmal kam ein Engel zu Elisabeth und sagte, ey, du wirst schwanger werden. Und der Sohn, den du bekommen wirst, wird Johannes heißen. Johannes der Täufer war ein Mann, der Gott liebte, ein Mann der Wahrheit, der Klarheit, ein gottesfürchtiger Mann. Er hat nichts fake gemacht, der war ein Typ, der gerade war, straightforward, ohne Umwege. Er liebte und brannte für die Wahrheit. Und seine Predigten waren so stark, dass Menschen die Stadt verließen, um in die Wüste zu kommen, um ihm zuzuhören. Es war ein Mann, der gesegnet war. Er war kein Facebook-Mensch. Er war fokussiert auf seine Berufung, fokussiert auf seinen Auftrag. Er brauchte keine Followers. Er hatte ein einziges Ziel, Jesus zu verkünden, Jesus groß zu machen. Und es ist egal, was Menschen von ihm dachten. Er wollte eine Sache tun, Jesus groß machen, Jesus anzukündigen, Jesus zu verherrlichen. Das war das, wofür sein Herz brannte. Das ist Johannes der Täufer. Und er war so besonders, dass Menschen sich fragten, wer bist du denn? Sag mal, nee, ganz ehrlich jetzt, Johannes, wer bist du? Bist du der Messias? Und voller Demut sagte er, ich bin es nicht. Ich bin nicht der, für den ihr mich haltet. Okay, bist du Elia? Bist du der Prophet, den von Mose prophezeit wurde? Und in aller Demut sagte Johannes, ey, versucht mich bitte nicht zu jemandem zu machen, den ich nicht bin. Ich bin die Stimme, die in der Wüste ruft. Bereitet den Weg für den Herrn vor. Ich bin der, der kommt. Aber nach mir kommt jemand, der ist größer als ich. Der ist stärker. Ich bin nicht mal würdig, ihm die Schuhe auszuziehen. Er machte sich immer klein. Und manchmal ist es so im Leben, dass Menschen dir eine Position geben wollen, die du nicht verdienst. Sie wollen dich zu jemandem machen, der du eigentlich nicht bist. Und es tut dem Ego gut, es tut dem Stolz gut. Pur, krass, ey, wieso denn nicht? Wieso denn nicht? Aber Johannes war klar, ich habe einen Auftrag, ich habe eine Berufung und ich grenze mich da ein. Ich tue nicht mehr als das. Ich habe einen Auftrag und zwar Jesu Weg vorzubereiten. Und mehr tue ich nicht. Das war Johannes. Und jeder wusste, er hat es allen gesagt, ey Leute, hört auf damit, ich bin es nicht. Ich mache nur den Weg bereit für den Herrn, für den, der noch kommt. Und ich taufe im Wasser, aber nach mir kommt jemand und glaubt mir, der ist schon unter euch. Er tauft im Geist und im Feuer, in Kraft. Er machte Jesus groß, er machte nichts anderes. Und das liebe ich an Johannes. Das liebe ich, egal wie viele Tausende von Menschen zu ihm kamen, ist er bei seiner Rolle geblieben. Treu zu seinem Auftrag, zu seiner Berufung. Und er war so ernsthaftig, dass er sich mal getraut hatte, dem König Herodes die Wahrheit ins Gesicht zu sagen. Und zwar, hey du hast deine Macht ausgenutzt, um deinem Bruder die Frau wegzunehmen. Und wir wissen, dass es Unrecht ist. Er hat es dem König gesagt. Wow. Und dafür musste er ins Knast. Er musste ins Gefängnis. Denn das, was er gesagt hatte, dem König Herodes, hat ihn so getroffen, es hat sein Ego so gekratzt, dass er Johannes im Gefängnis sitzen ließ. Und so landete er ins Gefängnis. Wegen der Wahrheit. Wegen der Wahrheit. Das, was ich jetzt sagen werde, ist nicht mein Hauptpunkt heute. Aber ich will dir eine Frage stellen. Wie weit bist du bereit zu gehen für die Wahrheit? Was für ein Freund bist du? Was für ein Berater bist du? Wie weit bist du bereit zu gehen für die Wahrheit? Bist du die ist wirklich komisch. Nee, distanziere dich von ihr. Oder dieser, guck mal, der Gustav, nee, der blickt immer so. Nee, ganz ehrlich, was für ein Berater bist du? Bist du ein Berater, ein Tröster der Wahrheit oder versuchst du nur Wertschätzung zu bekommen? Wie weit bist du bereit zu gehen, um Jesus groß zu machen? Um klar zu sagen an der Uni, ich bin Christ. Und sowas mache ich nicht. Wie weit bist du bereit, auf der Arbeit zu gehen? Ich bin Christ. Ich rede nicht schlecht über Kollegen. Ich hatte vor 2 Wochen ein gutes Gespräch mit einem Arbeitskollegen. Wir waren im Aufzug. Und bei uns gibt es so ein System zum Ein- und Abstempeln. Das kann man einfach online machen. Also man muss nicht mit der Karte draufgehen. Das heißt, man kann eigentlich auf die Webseite gehen und sagen, ich klicke, dass ich da bin. Oder ich klicke, dass ich weg bin. Und wir haben eine gewisse Anzahl an Tagen, die wir im Jahr auf der Arbeit, also im Office arbeiten müssen und ein paar Tage, die wir von zu Hause arbeiten dürfen. Und meine Mutter war vor ein paar Monaten da, sie war drei Wochen bei uns und sie hat so gut gekocht, dass sie nicht zur Arbeit gehen konnte. Ich habe einfach gegessen und gegessen und gegessen und gegessen. Das heißt, ich muss einige Tage nachholen. Ich muss auf der Arbeit sein, ein paar Tage mehr. Und mein Arbeitskollege fragte mich so, okay, was machst du denn? Ich habe gesagt, ach, ich werde einfach die nächsten Tage ein bisschen öfters kommen. Er so, hä, bist du blöd? Du kannst einfach durchklicken, einfach klicken, dass du da bist, obwohl du nicht da bist. Keiner prüft das. Ich habe gesagt, das stimmt, dass keiner das prüft. Aber ich bin neu geboren, ich bin Christ, ich mache sowas nicht. Und da war still auf einmal im Aufzug. Aber während dieser Stille spürte ich die Freude des Heiligen Geistes in mir, der sagte, come on, I like it. Das ist Christsein. Wir brauchen uns nicht verstecken. Wir brauchen uns nicht verstecken. Und manchmal ist Evangelisieren viel einfacher, als man denkt. Evangelisieren beginnt mit Vorlieben und dann Predigen. Du kannst so gut predigen, wie du willst, aber dein Benehmen, dein Lebensstil kann dazu führen, dass Menschen sich von Gott abwenden. Deswegen sage ich lieber vielen Leuten, bevor du T-Shirts oder sowas trägst, wo Jesus draufsteht, sei bereit, prüfe dein Leben, weil die Art und Weise, wie du lebst, spricht viel mehr als deine größte Predigt über Jesus. Das war nur ein kleiner Umweg. Ich komme zurück zu meiner Predigt. Als Johannes im Gefängnis war, passierte was mit seinem Glauben. Eines Tages sandte er seine Jünger zu Jesus mit einer Frage. So, Alain, bitte geh mal zu Jesus und frag ihn bitte, ob er wirklich das ist. Ob er wirklich dieser Prophet, dieser Messias ist, auf den wir warten. Und ich muss mit euch ehrlich sein, als ich das gelesen habe, ich habe erstmal so gemacht. Wir reden gerade von Johannes, der alles wusste über Jesus, schon bevor er zur Welt kam. Die Bibel sagt, dass als Maria die Mutter Elisabeth besucht hatte, beide waren schwanger, als Maria reingekommen ist in die Wohnung, Johannes fing an zu tanzen im Leib seiner Mutter, weil er erkannt hat, das ist der, wofür ich komme. Das ist der Mann. Das ist der. Das heißt, bevor er zur Welt kam, wusste er schon, was seine Berufung war und für wen er kam. Wir reden gerade von Johannes, der allen Menschen sagte, siehe, habt ihr ihn gesehen, dieser Mann, der vorübergeht? Das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt nimmt. Ich bin nicht würdig, er ist es, das ist der Retter, schaut auf ihn. Wir reden von Johannes, der allen sagte, ey, schaut nicht auf mich, das ist der. Er wusste alles Bescheid. Er hat darüber gepredigt, in der Wüste jeden Tag. Und auf einmal schickt er seine Jünger, um Jesus zu fragen, bist du es wirklich? Da stelle ich mir die Frage, wäre ich ein Jünger von Johannes, würde ich sagen, hä? Hä? Willst du mich veräppeln? Wir haben alles aufgegeben für diese Botschaft, die du gepredigt hast. Und jetzt sagst du mir, ich soll ihn fragen, ob er das ist? Geh du selber. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Jünger ein bisschen verwirrt waren. So, nee, come on, ganz ehrlich. Ich weiß, Johannes, du machst schon ein paar komische Dinge, aber hör auf. Übrigens, Johannes ernährte sich von Heuschrecken und Honig. Da dachte ich mir, Diät 2.0. Aber was für eine Wende. Johannes, der voller Zuversicht über Jesus gepredigt hat, Jesus groß gemacht hat, stellt sich die Frage auf einmal, ist er das wirklich? Ist er das wirklich? Ich bin mir nicht sicher. Geht bitte und fragt ihn. Und dann kamen die Jünger Johannes zu Jesus und leiteten die Fragen von Johannes weiter. Und Jesus, ach, Jesus ist so gut. Gott ist so gut. Er hörte zu. Und die sagten, hey Meister, Johannes hat uns zu dir geschickt. Und er möchte gerne wissen, ob du der bist, auf den wir warten sollen. Bist du es wirklich? Bist du es? Und eigentlich ist es eine Ja-Nein-Frage, oder? Bist du es? Bist du Gustav? Das ist eine Ja-Nein-Frage. Bist du alle? Ja. Also Jesus hätte einfach sagen können, ja. Okay, tschüss. Aber Jesus gab als Antwort kein Ja und kein Nein. Spannender ist, dass Jesus sagte, geh zu Johannes zurück und sagt ihm Folgendes. Blinde sehen, Tote werden wieder lebendig, Kranke werden geheilt und so weiter und so fort. Und da stelle ich mir die Frage, denkt ihr, dass Johannes das nicht wusste, dass diese Dinge passieren? Weil im Vers vorher, den ich gelesen habe, hieß es, Johannes im Gefängnis erfuhr von den Taten, die Jesus vollbrachte. Das heißt, seine Jünger kamen zu ihm und sagen, Johannes, ey, es geht gerade voll ab in der Stadt. Kranke sind geheilt und Gelähmte sind befreit und so weiter und so fort. Aber Jesus sagte, geh zu ihm, sag ihm das nochmal. Und da stellte ich mir die Frage, was ist da die Botschaft? Warum? Warum? Warum einfach nicht, ach lieber Johannes, ich kenn deinen Schmerz. Ich weiß es schon. Ja, ich bin es. Ja, er hätte sowas sagen können, was für uns sehr tröstend ist. So, ja, yeah, okay, gut, weil Johannes das bestimmt anscheinend gebraucht hat in der Zeit. Geht zu ihm und sagt ihm, Blinde sehen, Tote werden lebendig, Kranken werden geheilt, Taube hören. Und das ist die Antwort von Jesus. Und wenn man die Geschichte vorher versteht oder gelesen hat, das, was Jesus da getan hat, ist nichts anderes als Johannes an einen Bibeltext zu erinnern, in Jesaja, was über Jesus gesagt wurde. Da hieß es, er würde kommen, um Kranken zu heilen, um Gelähmte zu heilen, um Gefangene zu befreien, um den Armen die rettende Botschaft zu verkünden. Das heißt, um den Glauben von Johannes zu verstärken, gibt ihm Jesus nichts anderes als einen Bibeltext oder als sowas wie, erinnere dich an das, was über mich gesagt wird. Und keine große Laberei oder Geschichten, sondern, hey Johannes, das, was ich jetzt sage, ist die Erfüllung von dem, was über mich gesagt wurde. Das ist die Antwort Jesu. Und manchmal ist es so, dass Gott uns kein Ja und kein Nein gibt als Antwort. Manchmal gerne, also wenn ich mit meiner Frau rede oft, manchmal fragt sie, willst du nur die Antwort oder willst du Bonus haben? Natürlich sage ich, ja, ich will Bonus. Nicht. Aber oft wollen wir einfach ein Ja. Gott, darf ich? Ja. Gott, soll ich? Nein. Nein, lieber nicht, aber ja. Manchmal wollen wir einfach so eine kurze, klare Antwort von Gott. Aber oft ist es so, dass Gott nicht so handelt, wirkt. Gott bringt uns an sein Wort zurück, damit wir verstehen, wer er ist. Johannes im Gefängnis war so fokussiert auf seine aktuelle Situation, dass er keinen Blick hatte für das, was um ihn herum passierte. Manchmal ist man fokussiert auf eine gewisse Situation, die nicht gut ist, dass man keinen Blick dafür hat, was Gott um uns herum gerade bewirkt. Ja. Manchmal ist man so eine Situation, wo man nur kämpft und übersieht, was um uns herum passiert, was Gott gerade bewegt, was Gott gerade tut. Und ich glaube, es gibt zwei Dinge, die dazu führen, dass unser Glaube manchmal anfängt zu wanken und erschüttert zu werden. Das eine ist, dass man Dinge übersieht, tatsächlich, die Gott tut. weil man Gott auf einer bestimmten Art und Weise erwartet. Und Gott zeigt sich anders. Man übersieht das Wirken Gottes. Und das Zweite ist, selbst wenn man Gottes Wirken sieht, haben wir ein anderes Problem, wenn wir Gott nicht kennen. Wenn wir Gottes Wort nicht kennen. Weil wir sollen Gott kennen, um sein Wirken zu erkennen. Wir sollen Gott kennen, um sein Wirken zu erkennen. Wenn es 20 Kinder in diesem Raum gäbe, ich würde trotzdem die Stimme meines Kindes wahrnehmen und identifizieren und erkennen, weil ich dieses Kind kenne. Weil ihr Jessica kennt, 20 Frauen oder 1000, wie viel auch immer, Menschen dürfen hier versammelt sein und anbeten. Aber würde sie anfangen zu singen, Leute, die sie gut kennen, würden sagen, oh, Jessica ist gerade am Singen. Manchmal übersehen wir Gottes Wirken, weil wir Gott nicht genug kennen oder sein Wort nicht genug kennen, verstehen. Es gibt viele Dinge, weißt du, wenn wir manchmal ins Gespräch kommen mit Menschen über Gott, es gibt viele Fragen warum darf man das nicht? Warum? Und in der Tat gibt es viele Dinge, die nicht wörtlich in der Bibel stehen, so mit, du sollst das nicht machen. Aber es gibt viele Dinge, die sich davon ableiten, weil man weiß, wie Gott ist. Aus der Natur Gottes. Weil meine Frau mich kennt, sie weiß, wozu ich fähig bin. Aber es gibt Dinge, wo sie sagen würde, das kann er nicht machen, weil ich weiß, er ist nicht so. Weil wir Gott kennen, oder wenn wir Gott kennen, dann wissen wir, oh, das hier, das ist Gottes Wirken. Du kannst nicht behaupten, Gott zu kennen, das sagt Johannes, und du liebst deinen Bruder nicht. Weil das passt zur Natur Gottes nicht. Du kannst nicht behaupten, Gott zu kennen und zu lieben, und du liebst deine Kirche nicht. Und du redest nur schlecht über die Kirche, wenn du dich nach dem Gottesdienst mit X oder Y triffst. Boah, heute, oh man, no. Nee, du lügst dich an. You don't know God. Du kannst nicht behaupten, Gott zu kennen und du sagst, ich liebe die Bibel nicht. Du kannst Gott nicht kennen ohne die Bibel, das geht nicht. Du kannst hier Broschüren lesen, wie du willst. Du brauchst Gottes Wort. Du musst die Bibel lesen. Und ich weiß, dass wir im Christentum, wir Christen, wir mögen das Wort müssen nicht. Aber im Leben gibt es Dinge, die wir machen müssen, um bestimmte Dinge zu erreichen. Punkt. That's so. Gott hat Abraham gesagt, du wirst ein Kind bekommen. Er muss deine Sache tun. Ich sage es nicht. Ich habe es gemacht. Ich habe ein Kind bekommen. Bestimmte Dinge müssen wir tun, um gewisse Dinge zu erleben. Und manchmal ist man so verkrampft in seiner Situation, so erschüttert, dass man sich nur fokussiert. Oh, was passiert mit mir? Aber wenn man vielleicht weiterguckt, man sieht, oh, da bewegt sich was da vorne. Das ist das Wirken Gottes. Oh, ich erinnere mich, was Gott mir vor 2 Jahren gesagt hat. Ich bin zwar im Gefängnis, aber es erfüllt sich trotzdem. Wisst ihr, als Gott zu Abraham gesagt hatte, du wirst der Vater sein von so vielen Menschen. Abraham, so dein Ernst? Und dein Nachkommen wird so zahlreich sein wie der Sand am Meer. Er so, oh nee, wie? Aber wisst ihr was? Das ist meine Meinung. Ich bin mir sicher, dass wenn heute Abraham im Himmel ist, so auf dem Balkon und sich alles anschaut und wie viele Christen Jesus preisen, dass er auf Gott schaut und sagt, du bist treu. Ich habe es auf der Erde nicht erlebt, aber hier bin ich bei dir und ich sehe 1000 Milliarden von Christen, die sich bekehrt haben. Du hast dein Versprechen erfüllt. Amen. Und es gibt Situationen, die unser Leben erschüttern. Ich möchte mit euch einen Eindruck teilen, das liegt mir gerade auf dem Herzen, als wir heute auf dem Weg waren, um hierher zu kommen. Meine Frau ist gefahren und wenn ich predige, nutze ich gerne die Zeit im Auto, um zu beten, um auf Gott zu hören. Ich habe ein Wort bekommen für, für eine Frau her. Und was ich gesehen habe, ist eine Frau, die auf einem schmalen Weg war. Und auf diesem Weg war ein gespanntes Seil. Und diese Frau stand vor diesem Seil, das gespannt war, und sie fing an, ihren Bein zu machen. Und sie traute sich nicht, den nächsten Schritt zu gehen. Und dann bekam ich ein Wort auf mein Herz für diese Frau. Und was Gott dir sagen möchte, ist, dass, wenn du dich traust, diesen Schritt zu machen, wirst du Gottes Herrlichkeit sehen. Und es gibt Dinge, die in deinem Leben passiert sind, die deinen Glauben erschüttert haben, wie es Johannes passiert ist. Aber Gott sagt, wenn du diesen Schritt machst und darüber gehst, es kostet ein bisschen Mühe, den Bein hochzuheben und das hier zu machen. Aber wenn du es tust, wenn du drüber bist, wirst du Gott preisen für seine Treue. Wirst du Gott danken für seine Treue. Das ist für eine Frau hier. Und ich bitte, dass Gott dir den Mut gibt, diesen Schritt zu machen. Gott, ich danke dir für diese Frau, dass du ihr begegnest. In Jesu Namen. Ich komme zum letzten und dritten Punkt meiner Predigt. Weil am spannendsten ist die Frage, okay, was passierte dann? Wie ist die Geschichte beendet mit Johannes und Jesus? Und weil der starke Johannes, der voller Glauben war, ist irgendwie am Ende ein Zweifler gewesen. Also für die Zeit zumindest. Und ich habe etwas gelesen, was mich ermutigt und mich tröstet. Denn wisst ihr, was passiert ist? Die Jünger von Johannes sind zurückgegangen zu Johannes. Und Jesus fing an, über Johannes zu reden. Aber er hat nicht gelästert über Johannes. Er hat nicht gesagt, boah, habt ihr diesen Mann gesehen? Ein Zweifler. Ein kleingläubiger Mensch. Er hat darauf gewartet, Jesus, dass die Jünger gehen. Als sie weg waren, drehte er sich zu den Menschen und sagte, jetzt kann ich über ihn reden. Aber was wir oft machen, wir Menschen, wenn wir über einen Menschen reden, der nicht da ist, ist es oft nicht positiv. Und möge uns davon befreien in Jesu Namen. Das ist keine Kirche. Das ist keine Liebe Gottes. Aber Jesus wandte sich den Menschen zu und sagte, was habt ihr denn erwartet, als ihr in die Wüste gegangen seid? Was habt ihr gedacht? Ich sage euch, das ist der Größte. Und ich denke so, what? Wie? Er zweifelt gerade. Der ist gerade in Panik. Er glaubt gerade nicht dran, was er gepredigt hat sein ganzes Leben. Und du, Jesus, du kommst und du sagst, es gibt keinen, der von einer Frau geboren wurde, der größer ist als er. Und ich sage, wow, wow, welch ein Vertrauen, welch eine Liebe. Gott ist gut. Und ich will dir heute sagen, dass Gott wird dir niemals dabei helfen, dich mit dem Unglauben, Zweifel anzufreunden. Niemals. Gott möchte, dass wir ihm vertrauen. Aber Gott ist gnädig, wenn wir mal verzweifeln. Und er möchte, dass wir da rauskommen. Denn Gott ist sehnsüchtig danach, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Gott hat nichts zu gewinnen, wenn wir ihn preisen. Würde einen das nicht tun, dann würde ich das tun. Würde ich nicht das tun, dann Gustav. Würden wir alle das nicht tun, dann Steine. Würden Steine das nicht tun, dann Engel. Gott ist Gott. Er braucht niemanden, um Gott zu sein. Ob wir heute Gottesdienst machen oder nicht, bleibt der Gott. Aber wir freuen uns für das Vorrecht, das wir haben, ihn zu preisen, ihm Danke zu sagen. Amen. Amen. Was auch immer dich gerade bewegt oder wo du deine Zweifel hast, Gott liebt dich noch und Gott ist nicht enttäuscht. Nein, 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 nein. Gott ist nur sehnsüchtig, erwartet so, komm, wir machen das, komm schon. Glaub noch ein bisschen, noch 2 Wochen, komm, warte, gib nicht auf. Denn Gottes Natur ist es, Gutes zu tun. Gott gibt nicht keine Mühe, um Gutes zu tun. Er kann das einfach. Manchmal, wenn ich sauer auf meine Frau bin, fällt es mir schwer zu sagen, ich liebe dich. Gott ist es nicht so. Er liebt einfach. Das ist seine Natur. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Er trainiert das nicht. Wenn du Schwierigkeiten hast zu lieben, frag mal Gott, wie machst du das denn? Wie machst du das? Gott kann einfach lieben. Und Gott liebt dich mit deinen Fragen, mit deinen Sorgen, mit deinen Zweifeln. Gott liebt dich. Und er hat nicht aufgegeben. Nicht aufgegeben. Gott hat nicht aufgegeben. Sein Plan für dich ist noch aktuell. Es gilt noch. Aber es wartet noch auf dich, dass du sagst, ich stehe wieder auf. Und ich glaube, ja, ich weiß, mein Erlöser lebt. Ich werde nicht sinken. Ich werde stehen, denn mein Gott lebt. Gott hat nicht aufgegeben. Wenn er sowas sagen konnte über Johannes, der verzweifelt war, und ich denke mir, oh Gott, so denkst du über mich. Und du lädst mich ein, an dir zu vertrauen. Pass mal auf, zu wem du gehst, wenn du Fragen und Sorgen hast. Es gibt Freunde und Freunde. Es gibt Freunde, du kommst, Gustav, boah. Woche war voll schlimm. Ja, Nieren und Herz und Kopf und Fuß und Popo und Beine und alles Mögliche. Und er so, bei mir genauso, es ist einfach so, es ist normal. Nein. Nee, distanziere dich von solchen Gesprächen. Sie töten deinen Glauben. Und sie sorgen dafür, dass du Unglaube normal siehst. Dass du denkst, okay, das ist halt normal, ist so. Aber suche Menschen, die auf dich hören, die sagen, ey, ich verstehe das. Aber Gott ist groß, er kann es noch tun. Nicht Leute, die dich trösten und weinen. Ja, es ist normal, es ist alles okay. Ich habe das schon 10 Mal gehabt. Es passiert noch, es ist nicht so schlimm. Hauptsache, wir kommen in den Himmel. Der Himmel beginnt hier. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Was im Himmel ist, darf es mal passieren hier auf der Erde. Such dir Menschen, die auf dich hören. Geh zu Sarah und sag, Sarah, ey, mein Herz ist gerade so. Und Sarah wird dir zuhören. Aber am Ende soll sie am besten sagen, ich verstehe deinen Schmerz, lass uns beten. Gott hat noch einen Plan für dich. Gott hat noch einen Plan für dich. Ich habe mal eine Geschichte, die ich erzählen möchte. Die war witzig, aber die hat mich bewegt. Ich war auf dem Weg zu Rewe zum Einkaufen. Das war schon spät abends. Ich bin mit dem Fahrrad gefahren, weil ich so fit bin. Spaß. Ich bin mit dem Fahrrad hingefahren und auf dem Weg zurück habe ich 3 Jugendliche gesehen. So, diese coole Hippies, Jugendliche. Und auf einmal fing der eine an, so zu sprinten, zu laufen, zack, 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 zack. Und ich fragte mich so, was ist los? Also ihr müsst wissen, wir in Kamerun, wenn wir Leute laufen sehen, du läufst erstmal mit. Nicht fragen, erstmal mitlaufen, erstmal. Erstmal Sicherheit. Dann habe ich auf einmal angefangen, schneller zu fahren. Und er lief so schnell, das habe ich dann irgendwann persönlich genommen. Dachte mir, will er mir zeigen, dass er schneller läuft, als ich Fahrrad fahren kann? Dann habe ich angefangen, Gas zu geben. Und dann hörte ich von ganz hinten, wie die 2 andere Freunde sagten, du schaffst den Bus nicht. Ich so, die ganze Mühe umsonst. Aber etwas passierte, als er das hörte, was seine Freunde gesagt haben, so, du schaffst den Bus nicht. Er fing an, doppelt so schnell zu laufen wie vorher. Und ich so, schneller geht's noch? Also als hätte diese Aussage und die Geräusche des Busses ihn nochmal so gepusht, so. Er lief noch viel schneller. Und wisst ihr, was passiert ist? Er lief so schnell, dass seine Freunde angefangen haben mitzulaufen. Und wie endet die Geschichte? Alle 3 haben einen Bus gekriegt. Wisst ihr was? Glaube ist ansteckend. und Unglaube auch. Wenn du jetzt auf dem Weg bist zur Erfüllung eines Versprechens Gottes für dein Leben, gibt es Stimmen, die du hörst. Und manchmal passiert es leider, dass diese Stimmen von uns Christen kommen. Wenn du auf dem Weg bist, um etwas zu erleben, was Gott versprochen hat, gibt es Stimmen. Du schaffst es nicht. Den Bus kriegst du nie. Du Dummer, du kriegst es nicht hin. Du wirst wieder fallen. Du kannst sagen, ach stimmt, du hältst an und Gott wird auf dich da warten. Oder du sagst, nein. I know who I am. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wer mein Gott ist. Er wird sich zeigen. Ich laufe mit. Und wenn du mitläufst, glaub mir, du wirst so viele Menschen mitpacken, anstecken. Unglaube ist ansteckend und zerstörend, aber Glaube, es zündet was an, es bewegt, es reißt. Und ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, wo wir uns einander anstecken. Mit guten Sachen, mit guten Worten, mit Gottes Wort, mit Glaube, mit guten Gedanken, denn Gott hat gute Gedanken für uns. Amen. Ich möchte gleich meine Predigt beenden mit der Ermutigung. Fange wieder an, Gott zu vertrauen, wo du aufgehört hast. Du stehst vielleicht hier, aber Gott ist da und der wartet noch auf dich. Er ist noch da. Er wartet nur auf dich. Er wartet auf dich. Spielt noch nicht, ja? Warte noch kurz. Genau. Gott wartet. Bitte bleib nicht stehen, wo du bist. Heute ist der Tag, wo du sagen kannst, es reicht. Satan, du hast mich so angelogen, aber ich weiß, wer mein Gott ist. Und sein Plan für mich ist noch aktuell. Du bist gekommen als Student hier mit einer Berufung. Du bist gekommen mit einer Berufung. Es hat noch nicht mal angefangen. Warum hörst du auf? Warum stehst du? Du sollst weiterlaufen. Hey, du sollst da stehen. Komm, lauf weiter. Du hast noch nichts gesehen, Mann. Noch nichts. Fange wieder an, Gott zu vertrauen. Vertraue ihm, sein Plan ist aktuell. Und Gott sieht dich wie vorher, wunderschön, gesegnet. Er hat noch gute Pläne für dich. Er hat nicht aufgegeben. Das hat er nicht vor. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist nicht, dass du fällst, sondern dass du liegen bleibst. Dass du am Boden bleibst. Dass du nicht die Hand Gottes greifst, um aufzustehen. Und ich wünsche mir, dass Gott dir begegnet, dass er dich berührt, dass du sagst, Gott, heute will ich dir wieder vertrauen. Und als Evangelist und als Mensch, der dafür brennt, dass Menschen auch gesund sind, ich habe auf dem Herzen das starke Anliegen, dass Heilung in der Gemeinde passiert. Das ist einfach das, was mich immer bewegt. Und ich möchte zum Abschluss meiner Predigt für alle beten, die Schmerzen am Körper haben, die krank sind. Schmerzen am Rücken, am Bein, an der Schulter, wo auch immer. Ich werde für jeden ganz kurz beten und ich glaube, dass Gott einen berühren wird. Ich werde es machen. Also wenn du hier bist heute und du hast Schmerzen irgendwo an deinem Körper, es ist egal wo, kannst einfach gerne hier nach vorne kommen. Ich werde kurz für dich beten und dann kannst du dich wieder hinsetzen. Traut euch, ich werde für euch beten. Und Gott wird das tun, nicht wegen mir. Auf keinen Fall. Gott wird es tun wegen seinem Namen. Wegen seinem Namen. Ganz entspannt, kommt. Ich werde für euch beten. Und das erste Mal, wo ich das gemacht habe, wisst ihr was? Ich bekam eine Frage vom Teufel. Bist du sicher, dass du selber ganz gesund bist? Ich habe gesagt, ich bin sicher, dass ich nicht ganz gesund bin. Aber wir predigen keine Erfahrungstheologie. Wir predigen Gottes Wort. Was Gott sagt, ist. Und jetzt, wo ich für euch beten werde, ich habe Schmerzen selber irgendwo an meinem Körper. Und das ist kein Hindernis daran, dass Gott jemanden hier heilt. Überhaupt nicht. Ich vertraue Gott, vertraue seinem Wort. Er wird tun, was er heute vorhat. Wir können gerne mal zum Platz, dass er dazukommen darf. Genau. Ja. Es gibt ja Platz hier. Ihr könnt hier kommen, wenn ihr möchtet. Sehr cool. Halleluja, Gott. Ich brauche deine Begleitung am Klavier. Ja. Ich bete für jeden hier. Warum tue ich das? Warum tun wir das? Jesus hat es gesagt. Jesus hat es gesagt. Ich habe erlebt, wie Menschen geheilt wurden und wo ich selber auf dem Weg nach Hause so im Auto sagte, Gott, du hättest mir Bescheid geben können heute. Das war schon krass. Gott kann Dinge bewirken und es ist mir wirklich egal, das darf ich so sagen, wie oft für euch schon gebetet wurde. Gott ist derselbe für mich. Und ich werde es immer tun. Am nächsten Sonntag würde ich kommen, würde ich das Gleiche tun. Und immer wieder, denn Gott ist derselbe. Und ich möchte für jeden beten in Jesu Namen für Heilung. Ich werde zu euch kommen, kurz fragen, wie ihr heißt und wo die Schmerzen sind, kurz beten. Wenn ich fertig bin, könnt ihr einfach sitzen, gehen. Ich bete kurz vorher. Wir beugen uns vor deiner Majestät, vor deiner Autorität. Du bist treu, du bist groß. Tu, was auch immer du willst. Nicht wir können das. Du kannst es. Ohne Komplikation, ohne Schau, ohne Remi-Demi, ohne... Du kannst es entspannt, einfach. Ich muss nicht mal für sie beten, Gott. Du kannst es einfach tun. Es ist deine Natur zu heilen, deine Natur zu lieben, zu befreien. Deswegen komm jetzt und berühre unser Leben jetzt. Berühre Leben in Jesu Namen. Da, wo du bist, können Schmerzen nicht mithalten, können Dämonen nicht mal da sein. Du bist hier und gehst deine Kraft aus, deine heilende Kraft in Jesu Namen.